Essen und Trinken als Zugang zur Gesellschaftsgeschichte? Ich enttäusche Sie, verehrte Hörer, lieber gleich, als dass Sie sich später getäuscht fühlen. Mittelalterliche Rezepte werden in meiner Darstellung nicht zu finden sein. Das liegt an einer Erfahrung, die ich mit anderen Kollegen teile. Für viele der empfohlenen Gerichte kann man nur schweren Herzens guten Appetit wünschen, wie nordamerikanische Medievisten, die mittelalterlichem Kochvergnügen schon seit langem nachgingen, immer wieder versichern. Ich will Sie gewiss nicht von solchen Erfahrungen abhalten. Wer partout ein authentisches mittelalterliches Gericht essen möchte, dem empfehle ich mit Wasser zubereiteten und ungezuckerten Haferbrei. Das verbreitetste Gericht im deutschen Mittelalter. Als Zugeständnis an die Neuzeit dürfen dabei die seit dem späten 19. Jahrhundert industriell hergestellten Haferflocken verwendet werden, um das Gericht wohlschmeckender als die frühere Grütze aus grobem Haferschrot zu machen. Jene Haferflocken, die ein kleines Beispiel für die umfassende Nahrungsmittelrevolution des 19. Jahrhunderts sind. Es fällt angesichts populärer Auffassungen einigermaßen schwer, statt Menschen, denen der Bratensaft nur so in die Bärte träufelte, sich Menschen vorzustellen, die ihren dünnen Haferbrei löffelten. Noch schwerer dürfte der Abschied von Projektionen einer gesunden, auf Naturnähe gegründeten mittelalterlichen Lebensführung sein. Die mittelalterliche Küche ist, was die Natur erzwang, arm an Vitaminen, arm an Frischfleisch, arm auch an Variationsmöglichkeiten. Vorerst mögen einige Hinweise genügen. Das ebenerdige und offene Herdfeuer ließ gar keine aufwendige Kochkunst zu. Die mittelalterliche Küche, so es sie denn schon gab, war ein ungemütlicher Arbeitsplatz. Selbst wenn es genug zu kochen gab, waren die Arbeitsgänge viel aufwendiger, als es der heutigen Erlebnisgastronomie, wenn sie sich auf ein angebliches Mittelalter beruft, lieb sein kann. Weiterhin, es gab ganz andere Nahrungsgewohnheiten. Und vor allem, was zumindest die Anwendung mittelalterlicher Rezepte lehrt, ganz andere Geschmacksempfindungen als heutzutage. Problemlos, dieses Beispiel mag genügen, essen und verdauen wir heute die Kartoffel. Aber die an hartes Leben gewöhnten armen Bauern in der Rhön, denen niemand Verzärtelung vorwerfen konnte, klagten über schwere Kopf- und Bauchschmerzen, als Hungersnöte sie im ausgehenden 18. Jahrhundert zwangen, die Kartoffel, die sie bis dahin allenfalls als Schweinefutter kannten, selbst zu verzehren. Vorsorglich sei der Gefahr einer weiteren Enttäuschung vorgebeugt, der möglichen Erwartung von Schilderungen sinnenfroher Genüsse oder Tafelfreuden, wie sie in den Bildern des Bauern Bräugel bewahrt sind. Was ich darstellen muss, ist eine Welt der selbst in normalen Zeiten knappen Nahrungsmittel. Von den Zeiten der Ernte, der Weinlese und den winterlichen Schlachtwochen vielleicht abgesehen, war zumeist Schmalhans Küchenmeister. Gewiss, es gibt gute Weinjahre, es gibt gute Ernten, das sind bezeichnenderweise den Chronisten berichtenswert erscheinende Ereignisse, aber die Regel gilt, die mittelalterliche Landwirtschaft konnte keinen Überfluss produzieren. Es landete kein Essen im Abfall. Die Rattenplage in den Städten wird durch die Viehhaltung, nicht durch weggeworfene Essensreste hervorgerufen. Übrig gebliebenes Essen wird mit Essig zum sogenannten Sammelsur, Sammelsurium, zusammengekocht.